Amartya Sen. Die Welt teilen. 6 Lektionen über Gerechtigkeit. Gelesen von Frank Streichfuß und Michel Winter.
Warum geht es in unserer Welt nicht gerechter zu? Eine große Frage. Wenn es um die Gerechtigkeitsfrage geht, sind die Antworten komplexer als Schwarz-Weiß-Schablonen. Das wird jedem klar, der sich mit Indien beschäftigt. Und wer könnte die Fragen nach Wohlstand und gerechter Verteilung in dem asiatischen Land besser beantworten als Amartya Sen? Der Ökonom, Philosoph und Nobelpreisträger hat ihnen beinahe seine gesamte Karriere gewidmet. Amartya Sens Buch »Die Welt teilen« besteht aus 6 Essays, die sich jeweils einem Thema widmen, das mit Gerechtigkeit verknüpft ist, wie etwa Hunger, Bildung oder Gewalt. So darfst du im Folgenden auch 6 Blinks erwarten, die jeweiligen Lektionen zusammenfassen. Was alle Blinks vereint, ist die Frage nach gerechter Verteilung, die im Buchtitel bereits anklingt. Indien hat hier noch gewaltige Aufgaben vor sich, die Blinks machen jedoch auch Mut. Wenn der Wille vorhanden ist, lassen sich alle Missstände überwinden.
Blink Nummer 1. Hunger ohne hungern zu müssen.
Eigentlich befand sich Indien auf einem guten Weg im Kampf gegen den Hunger. Im Jahr 1947 erlangte Indien die Unabhängigkeit. Gleich der ersten Regierung gelang es, die durch die beinahe 100-jährige Kolonisation vollkommen kleinteilige Landwirtschaft neu zu ordnen und ertragreicher zu machen. Hungersnöte blieben seither aus. Ein Erfolg, der Indien von den meisten anderen Schwellenländern abhebt. Hungersnöte mögen zwar besiegt sein, nicht aber der Hunger an sich. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist jedes zweite indische Kind unterernährt. Mehr als die Hälfte aller Frauen leidet unter Blutarmut. Viele Gründe dafür sind altbekannt. Armut, eine mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie fehlende Bildung. Das Problem ist in Indien jedoch komplizierter. Denn eigentlich verfügt das Land über mehr als genügend Lebensmittel, um all seine Menschen zu versorgen. 2015 lagerten in Indien 62 Millionen Tonnen Getreide als sogenannte Sicherheitsreserven. Der Ökonom Jean Drèze hat vorgerechnet, dass diese Menge in Säcken aneinandergereiht einmal bis zum Mond und zurückreichen würde. Wieso müssen dennoch so viele Inder hungern? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Uhr ein wenig zurückdrehen. Mit der Unabhängigkeit begann der indische Staat damit, gigantische Reserven anzulegen. Nie wieder sollte das Land eine solche Hungersnot plagen wie 1943. In jenem Jahr verschifften die britischen Kolonialherren Nahrungsmittel nach Europa, um dort die eigenen Truppen zu versorgen. Indien förderte daher Großbauern mit Subventionen, damit diese mehr produzierten. Durch die staatlich gestützten Preise ging es vielen Bauern erstmals gut. Die gesicherten Preise der Regierung führten jedoch nicht nur dazu, dass mehr und mehr produziert wurde. Es konnten sich immer weniger Inder die künstlich verteuerten Lebensmittel leisten. Und heute? Obwohl die hohe Subventionierung der Bauern nicht mehr nötig ist, da längst genug Vorräte angelegt sind, rückt der Staat nicht von seiner Strategie ab. Dass an dieser volkswirtschaftlich widersinnigen Methode festgehalten wird, ist aber mehr als ein kollektives Hungertrauma. Es liegt auch am Lobbyismus. Besonders perfide ist, dass er vorgibt, sich ums Wohl kleiner Bauern zu sorgen. Sie würden angeblich unter geringeren Subventionen leiden. Doch das ist nur eine Rechtfertigungsstrategie. Denn von hohen Subventionen profitieren vor allem die großen Konzerne, hinter denen eine starke Agrarlobby steht. Kleine Bauern können sich selbst kaum mit genügend Lebensmitteln eindecken.
Halten wir also fest, zahllose Menschen in Indien hungern heute nicht, weil es zu wenig Lebensmittel gibt, sondern weil ihr Staat eben jene Lebensmittel künstlich verteuert.
Doch was sagen eigentlich Indiens Medien zu dieser Misswirtschaft?
Blink Nummer 2. Wieso alle von einer freien Presse profitieren?
Vielleicht hast du dich nun gefragt, wie ein Staat wie Indien mit dieser Politik durchkommt. Was liest man davon eigentlich in den indischen Medien? Nicht viel. Dabei ist die indische Presse offiziell frei. Auf dem Papier ist die Meinungsfreiheit durch die Verfassung geschützt. Tatsächlich landet Indien im sogenannten Press Freedom Index jedoch auf Platz 142 von 180. Nicht ohne Grund. Denn tatsächlich kommt es immer wieder zu Zensur, da die Regierung in die Berichterstattung eingreift. Kritik an ihren Entscheidungen duldet sie kaum. Wenn nicht gerade Stars und Sternchen Thema sind, geht es meist nur um Missstände, die die Oberschicht betreffen. Als im Jahr 2012 etwa 600 Millionen Inder von einem landesweiten Stromausfall betroffen waren, war der Aufschrei in den Medien groß. Gleichzeitig verschwieg die Presse weitestgehend, dass 200 dieser 600 Millionen dauerhaft ohne Elektrizität leben. Die indische Presse bemängelt zwar ständig die Höhe der eigentlich dringend notwendigen Subventionen für Nahrungsmittel, von denen die Armen profitieren. Kritik an anderen Subventionen bleibt aber aus, etwa die an den Zuschüssen für die Elektrizität. Dabei machen sie ein Vielfaches der Zuschüsse für Nahrungsmittel aus. Man misst also mit zweierlei Maß. Eine freie Presse würde den weniger Privilegierten helfen, indem sie mehr Missstände aufdeckt. Aber nicht nur das. Die drei Kernfunktionen einer freien Presse dienen der gesamten Gesellschaft. Zunächst geben freie Medien all jenen eine Stimme, die über kein eigenes Sprachrohr verfügen. Darüber hinaus haben sie auch eine Informationsfunktion für die ganze Gesellschaft. Denn nicht nur die arme Bevölkerung leidet, wenn eine kritische Presse fehlt. In China etwa kam es in den 50er Jahren zu einer Hungerkrise, weil niemand mehr den Überblick über die Versorgung hatte. Es gab nämlich nur manipulierte Staatsmedien. Darunter litt letztendlich auch die Regierung. Zu guter Letzt hat eine freie Presse eine intrinsische Bedeutung. Denn die gesellschaftliche Entwicklung ist mehr als nur eine Steigerung von messbaren Werten, wie etwa des Bruttoinlandsprodukts oder des technologischen Fortschritts. Sie haben erst einen Wert, wenn sie die Freiheit der Menschen vergrößern. Wird die Rede- und damit auch die Pressefreiheit eingeschränkt, höhlt dies die allgemeine Freiheit aus. Pressefreiheit trägt also zum gesamtgesellschaftlichen Fortschritt bei. Sie gibt nicht nur den Armen eine Stimme, sie sorgt auch für mehr Freiheit und bessere Informationen, von denen letztlich alle profitieren.
Kurz gesagt, wenn sich die Verhältnisse in Indien bessern sollen, dann braucht das Land eine freie Presse.
In jedem Fall müsste eine freie Presse auch auf die indische Bildungsmisere zu sprechen kommen.
Blink Nummer 3. Die Bedeutung der Bildung.
Das heutige Indien ist ein Land mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite sehen wir den wirtschaftlichen Auftrieb, reiche Städte und Regionen wie Neu-Delhi mit seinen Elite-Universitäten und Villenvierteln. Auf der anderen Seite ist Indien auch das Land, in dem weltweit die meisten Kinder dem Unterricht fernbleiben. Rund 20% besuchen keine Schule, also jedes fünfte Kind. Bei den Mädchen unter ihnen ist der Anteil sogar noch höher. Wie kommt es zu dieser Misere? Hartnäckig hält sich in Indien das Gerücht, die Eltern seien schuld. Ihnen fehle das Interesse, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Dass das Gerücht keineswegs der Wahrheit entspricht, beweist eine Umfrage aus dem Jahr 1999. Die von Jean Drees und Anita Rampal durchgeführte Probestudie ergab, dass über 80% aller Eltern es sogar befürworten würden, wenn die Regierung eine gesetzliche Schulpflicht erlassen würde. Tatsächlich sind nicht die Eltern schuld an der indischen Bildungsmisere, sondern die Regierenden. Mit der Behauptung, die Eltern seien verantwortlich, kaschieren Indiens Regierungen seit der Unabhängigkeit ihre eigene mangelhafte Bildungspolitik. So fehlen vielerorts Schulen, und die, die es gibt, sind häufig zu schlecht ausgerüstet. Zwar werden an staatlichen Schulen angestellte Lehrkräfte mittlerweile ordentlich bezahlt, doch in vielen ärmeren Regionen gibt es lediglich sogenannte Alternativschulen. Dort bekommen Lehrer weniger Gehalt, vor allem sind sie aber mangelhaft ausgestattet. Viele dieser Schulen verfügen nur über eine einzige Lehrkraft. Manche haben außerdem weder Toiletten noch Klassenräume. Wenn einige wenige Eltern also tatsächlich gegen den Schulbesuch ihrer Kinder sind, dann liegt das daran, dass sie Schulen nicht für einen sicheren Ort halten. Die von Amartya Sen gegründete Pratiki-Stiftung, die sich für eine bessere Bildung engagiert, nennt in ihrem Bildungsbericht noch ein weiteres Defizit. Sie fand heraus, dass an Schulen zu wenig Gleichberechtigung herrscht. Etliche Eltern merken darin etwa an, Lehrer würden Schülern aus ärmeren Schichten weniger Aufmerksamkeit schenken.
Noch einmal zum Mitschreiben. Bildung ist in Indien leider auch heute noch ein ungerecht verteiltes Gut.
Dabei ließen sich hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein wichtiger Schritt in Richtung eines besseren Lebens für Kinder in Indien wäre es, wenn Schulen Mittagessen anbieten würden. Ein Essen wäre ein Anreiz für Kinder, zur Schule zu kommen. Mit vollem Bauch lässt es sich außerdem besser lernen.
Blink Nummer 4. Das Problem der Verteilung von Wohlstand.
Auch wenn sie häufig in der Kritik steht, die Globalisierung hat viel Gutes geschaffen. Nie zuvor lebten so wenige Menschen in extremer Armut wie heute. Einigen Regionen der Welt hat sie sogar zu mehr Wohlstand verholfen. Sie hat dabei nicht nur für Wohlstand durch Wachstum gesorgt, sondern auch den globalen Austausch von Ideen und Kultur gefördert. Dennoch hat die Globalisierung viele Gegner. Kritiker werfen ihr vor, die Armen noch ärmer zu machen und die Reichen reicher. Die Schere zwischen beiden Gruppen gehe durch die Globalisierung auseinander. Nicht wenige stellen dabei die Marktwirtschaft generell unter den Verdacht, Ungleichheit zu produzieren. Dabei handelt es sich jedoch um eine Fehlannahme. Den freien Markt ganz in Frage zu stellen und damit das Kind mit dem Bade auszuschütten, ist töricht. Denn ohne weltweiten Handel ist auch kein globaler Wohlstand möglich. Genauso falsch vereinfachen allerdings auch Globalisierungsenthusiasten. Sie entgegnen den Kritikern, dass die Globalisierung gar nicht unfair sein könne, denn schließlich profitierten auch die ärmeren Bevölkerungsschichten davon. Ihr absoluter Wohlstand vergrößere sich sehr wohl. Sowohl Kritik als auch Lob an der Globalisierung sind nötig und erlaubt. Die entscheidende Frage, die beide Parteien dabei übergehen, lautet jedoch: Ist die Verteilung der Gewinne gerecht? Ein Vergleich aus einem ganz anderen Themenspektrum macht dies klarer. Nehmen wir ein sexistisches Familienarrangement, in dem ausschließlich die Frau für den Haushalt zuständig ist. Nun könnte man argumentieren, überhaupt eine Familie zu haben, sei für Frauen immerhin besser, als allein zu sein. Doch das ist zu kurz gedacht. Viel weiter führt die Frage, ob eine starre Rollenverteilung nötig ist oder ob es nicht Familienarrangements mit mehr Gleichberechtigung geben kann. Also, kann man den Wohlstand, den der Fortschritt zweifellos schafft, gerechter verteilen? Ist für die Armen ein gerechter Deal machbar? Oder macht die Globalisierung dies unmöglich? Können wir Wachstum so nutzen, dass alle gleichermaßen davon profitieren? Die Antwort lautet ja, denn die Regeln der Marktwirtschaft lassen sich ändern. Handelsabkommen lassen sich ändern, Handelsbeschränkungen lassen sich aufheben. Es lässt sich auch darüber verhandeln, wie ein verschuldeter Staat die Staatsschulden zurückzahlt, die eine frühere Regierung hinterlassen hat. Wir können und wir müssen wachsen, aber eben auf intelligente Weise, indem wir besser verteilen.
Unterm Strich können wir also sagen, Wohlstand lässt sich gerechter verteilen. Doch damit dies gelingt, bedarf die globale Wirtschaft fairerer Rahmenbedingungen.
Was aber, wenn Krieg herrscht und kein Wirtschaften möglich ist?
Blink Nummer 5. Der Ursprung der Gewalt.
Wie entsteht Gewalt? Was treibt Menschen dazu, sich zu bekriegen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Philosophen, Soziologen und Historiker schon seit langem. Weit verbreitet ist heutzutage die These, dass Gewalt kulturell bedingt sei. Gruppen stünden aufgrund ihrer kulturellen oder religiösen Identität in einem unlösbaren Konflikt miteinander. Samuel Huntingtons Clash of Civilizations machte die Theorie populär. Sie ist jedoch stark verkürzt. Nach ihr hätte es etwa nie zum Ersten Weltkrieg kommen dürfen. Schließlich führten damals mehrheitlich christliche Länder gegeneinander Krieg. Und hätte Huntington recht, dürfte es heute auch innerhalb der muslimischen Welt zu keinen größeren Konflikten kommen. Sehr wohl stimmt hingegen, dass Gewalt entsteht, wenn sich Menschen zu kulturellem Hass verführen lassen und andere auf einen einzigen Teil ihrer Identität reduzieren, etwa ihre Religion, Ethnie oder Hautfarbe. Amartya Sen erlebte dies eindrücklich in seiner Jugend. Die von oben aufgepfropfte Teilung Indiens führte dazu, dass die religiösen Unterschiede zwischen Hindus und Muslimen immer mehr in den Fokus rückten. Innerhalb eines Jahres wurden aus einst wohlgesinnten Nachbarn Feinde. Entgegen der Annahme Huntingtons und seiner ideologischen Nachfahren sind kulturelle Konflikte nicht ausweglos, sondern menschengemacht. Der Fachbegriff für sie lautet manipuliertes Blutvergießen. Was aber ist mit der Ökonomie als Grund für Gewalt? Überall auf der Welt, etwa in Afghanistan, Somalia und Haiti, treten Elend und Gewalt gemeinsam auf. Die Theorie legt nahe, dass Gewalt eine Folge von Armut ist. Und sie ist reizvoll, denn aus ihr folgt, wenn es uns gelingt, die Armut zu reduzieren, dann sinkt damit auch die Gewalt. Doch ist die Gleichung tatsächlich so simpel? Die Mordrate in Kalkutta liegt nur bei 0,3 Toten auf 100.000 Menschen. In Los Angeles liegt sie bei 8,8, selbst in Tokio bei 1,8. Übrigens hat Kalkutta im Vergleich zu anderen Städten eine der niedrigsten Kriminalitätsraten. Das überrascht und zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Gewalt und Armut doch nicht so auf der Hand liegt. Ein Grund für eine derart niedrige Kriminalitätsrate ist, dass sich dort verschiedene Kulturen seit geraumer Zeit vermischt haben, und das, ohne dass sie dabei gegeneinander aufgehetzt wurden.
Halten wir also fest, weder Identitätskonflikte noch Armut führen zwangsweise zu Gewalt.
Wir dürfen nicht auf vereinfachende Theorien hereinfallen, etwa dem Kampf der Kulturen oder der Armut die Alleinschuld an Gewalt geben. Und mit einem verstellten Blick ist es schwerer, die Welt besser und gerechter zu machen.
Blink Nummer 6. Von mehr Gerechtigkeit träumen.
Als Amartya Sen im Jahr 2014 beim Jaipur Literature Festival eingeladen war, um dort eine Rede zu halten, erlaubte er sich zu träumen. Was würde er sich für Indien wünschen, wenn er an allen 5 Wochentagen einen Wunsch frei hätte? Zunächst wünschte sich Sen eine neue Generation indischer Geisteswissenschaftler. In Indien schaut man auf Philosophie und Literaturwissenschaft herab. Alles, was zählt, sind Technik und Naturwissenschaften. Was fehlt, ist eine Balance. Eine Nation kann Probleme bekommen, wenn sie nur auf Technik setzt und ethische Fragen außen vor lässt. Obwohl Sen politisch eher links denkt, wünscht er sich eine starke rechte Partei, die eindeutig für den freien Markt steht. Die Bedingung: sie müsste unbedingt säkular sein, also keine religiöse Gruppe einer anderen vorziehen. Sen hätte auch einen Wunsch für die Gegenseite, nämlich eine Linke, die ihren Antiimperialismus über Bord wirft und all ihre Energie dafür einsetzt, die entsetzliche Armut vielerorts im Land zu lindern. Sens vierter Wunsch betrifft Gendergerechtigkeit. Zunächst sollte Homosexualität nicht länger unter Strafe stehen. Dabei hatte der High Court in Delhi dies schon durchgesetzt. Homosexualität zu kriminalisieren verstößt nämlich gegen die in der indischen Verfassung festgehaltene Gleichberechtigung. Doch dann kippte der Supreme Court das Urteil. Seitdem gilt das Privatleben zahlloser Inder wieder als kriminell. Genauso dringend braucht Indien endlich Fortschritte in Sachen Emanzipation. Die indische Polizei nimmt Gewalt gegen Frauen häufig nicht ernst, und das ausgerechnet dann, wenn sie sich gegen besonders schutzlose Frauen aus den unteren Klassen richtet. Den wichtigsten Wunsch hebt sich Sen jedoch für den 5. und letzten Tag auf. Der Wohlstand sollte besser verteilt werden. Das ist bisher leider nicht geschehen. Dabei würden sich Investitionen in Gesundheit und Bildung auszahlen. Bessere Bildung führt zu fähigeren Arbeitskräften, und diese sind letztlich treibender Motor für langfristiges ökonomisches Wachstum. Das zeigen Länder wie Südkorea oder Japan. Indien hat dies verschlafen. Es ist Zeit, dass es aufwacht und sich seine ostasiatischen Nachbarn zum Vorbild nimmt.
Fassen wir noch einmal zusammen. Wenn es nach Amartya Sen geht, braucht Indien eine neue Generation Geisteswissenschaftler, eine säkulare Rechtspartei sowie eine undogmatische Linkspartei. Außerdem muss sich in Sachen Gender Equality und Verteilung des Wohlstands einiges tun.
Für viele dieser Wünsche fehlt bislang leider jeglicher politischer Wille. Bis der sich regt, müssen der Autor und sein Land weiter von einer besseren Zukunft träumen.
Das waren unsere Blinks zu Die Welt teilen von Amartya Sen. Obwohl Indien ein veritables Wirtschaftswachstum aufweist, bleiben Armut, Unterernährung und fehlende Bildung bestehen. Woran das liegt, haben wir dir in diesen Blinks gezeigt. Falsche politische Konzepte verschärfen die Armut und Ungleichheit, selbst wenn sie in Teilen gut gemeint sind. Was lässt sich daraus schließen? Wie geht es weiter? Indien hat noch gewaltige Aufgaben in Sachen Gerechtigkeit vor sich. Es gibt jedoch auch Hoffnung. Wenn der Wille vorhanden ist, können die Aufgaben bewältigt werden. Vor allem muss sich Indien auf eine Kultur der gerechten Verteilung einigen, was lebensnotwendige Güter wie Nahrung und Medikamente, aber auch Bildung angeht. Gerechte Verteilung ist der Schlüssel zur Beseitigung seiner Missstände. Wir hoffen, dass wir dir einen kleinen Einblick in die Probleme Indiens geben konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.